Meine Mama hat früher immer zu mir gesagt, wenn du in ein neues Restaurant gehst und nicht weißt, wie gut und sauber die Küche da ist, geh erstmal auf Toilette und guck dir die an. Wenn das Klo nicht sauber ist, dann sieht die Küche wahrscheinlich auch nicht so appetitlich aus und überleg dir das zweimal, ob du da essen gehst. Ist vielleicht ein harter Vergleich, aber bei Ärzten sollte das auch so sein.
Guten Abend, Herr Samin, darf ich Ihnen einen Tisch zeigen? Nein, nein, ich gehe direkt aufs Klo durch, dann sprechen wir weiter.
Nicht, bevor ich nicht die Klobrille gesehen habe.
Okay, was ist mit Chris Hemsworth?
Besser, aber nee.
Was ist los mit dir, Maike? Dann sag doch mal, worauf, was ist so der Typ?
Ja, so Christian Bale, so Batman ist nicht schlecht. Okay, der ist verrückt, aber abgesehen davon.
Die steht doch verrückt lang.
Darum mag ich euch so gerne.
Oh,
sehr geil.
Oh, snap. Endlich wieder Freitag. Willkommen beim Petcast. Heute reden wir wieder über ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber vorher begrüße ich mal Massi und Maike. Hi.
Moin.
Hi Karim. Hi Massi.
Na, wie geht's euch?
Ja, sehr gut.
Wow, das kam krass zu. Ja, sehr gut.
Ja, super.
Ja, anstrengende Woche, viel los in der Praxis, aber alles ist gut. Den Tierchen geht's gut, der Igel ist fit, die Blutegel haben gestern endlich mal gefuttert.
Ich hab das Video gesehen.
Alles gut. Das habe ich gesehen, das ist total abgefallen.
Das ist krass, oder?
Das sah total creepy
mit
aus.
Mit den Zähnen, dass man die mal so sieht.
Ja, das sieht aus wie, kennt ihr Dune, der Wüstenplanet? Diese Sandwürmer? So irgendwie mit so, das ist total abgefallen. Bevor ich es vergesse, hat jetzt nichts mit Blutegeln zu tun, aber wir müssen uns bei unserem Sponsor bedanken. Und zwar,
oh mein Gott, wie kommst du auf diese Überleitung?
Apropos Blutsauger.
Nein, liebe Megazone Nord, ich mache nur Spaß, ihr versteht den Spaß, ich weiß, dass ihr seid cool drauf. Auch diese Folge wird wieder unterstützt von Megazone Nord und wenn ihr für eure Blutsauger was braucht, nein, wenn ihr für eure Haustiere ein bisschen Equipment braucht, dann schaut doch mal vorbei, megazoo-nord.de, wir verlinken das Ganze in den Shownotes und vielen Dank für die Unterstützung. So, Blutsauger ist aber tatsächlich irgendwie eine halb gute Überleitung, weil das...
Boah, das finde ich jetzt auch fies, Karin.
Aber es wird ja häufig vorgeworfen, die Tierärztinnen und Tierärzte, die wollen nur das Geld ran, das sind voll die Blutsauger. So, und heute wollen wir mal ein bisschen mit diesen Klischees aufräumen und wir wollen darüber sprechen, wie man auf der einen Seite eine gute Tierärztin und einen guten Tierarzt findet und auf der anderen Seite eine gute Tierträgerin, einen guten Tiertrainer, Hundetrainer
Verhaltenstherapeuten.
Besonders. Verhaltenstherapeuten, genau.
Es geht ja auch darum, dass man ja natürlich... Ich meine, wir gehen ja jetzt nicht irgendwie mit einer kaputten Schuhsohle hin und wollen es repariert haben. Da geht es um unsere Tiere, die lieben wir wie unsere Kinder. Wir wollen, dass wir mit genau derselben Liebe natürlich, mit der wir da hingehen, dass wir genau diese entgegenbekommen und dass es den Tierärztinnen und den Verhaltenstherapeutinnen genauso wichtig ist wie uns. Und auf deren sachkundige Meinung müssen wir uns verlassen können und es ist nicht immer einfach. Weil, wie bei jeder Expertenrunde, da fragst du 5 Experten, hast 10 verschiedene Meinungen am Ende des Tages. Und das, da die Spreu vom Weizen zu trennen, weil in jedem Berufszweig gibt es gute, sehr gute und weniger gute natürlich. Und da wollen wir mal darüber sprechen, wie man für sich selbst ein gutes Gefühl schafft, den richtigen Ansprechpartner zu finden, die richtige Ansprechpartnerin. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Ist ein sehr kontroverses Thema, aber ich glaube, dass wir da auf jeden Fall vielen vielleicht sogar auf den Schlips treten, aber dafür sind wir auch da.
Genau, richtig. Ich habe das jetzt gerade, weil du gerade das sagtest, dass das unsere Babys sind, ich habe das jetzt bei meiner Tochter gemerkt. Wir wechseln jetzt zum dritten Mal oder so den Kinderarzt, weil ich da halt auch nicht zufrieden war. Und deshalb, ne, das ist so bei Tierärzten kannte ich das halt, da kann ich das ja irgendwie einschätzen, weil ich ja irgendwie selber in dem Bereich arbeite und bei Kinderärzten halt nicht. Und da habe ich mich mal wieder in diese Lage versetzen können, wie sich Hunde- oder Katzeneltern wahrscheinlich fühlen, wenn sie zu einem Kollegen oder zu einer Kollegin von uns kommen. Und das fand ich einen sehr so augenöffnenden Moment mal wieder.
Ja, einige Sachen kann man ja auch sicherlich irgendwie schon pauschalisieren. Bei anderen ist das ja auch, wie bei dir jetzt vielleicht auch, das weiß ich nicht, aber persönliches Empfinden. Manche haben halt lieber einen Tierarzt, der zum Beispiel sehr klare Ansagen macht. Andere möchten lieber, dass ein bisschen vorsichtiger mit Worten beispielsweise umgegangen wird. Das hat ja auch viel mit dem eigenen Charakter zu tun.
Definitiv. Wollen wir es so machen, dass wir reihum Tipps geben und jeder irgendwie zwei Tipps quasi raushaut und dann schauen wir mal, ob wir nicht irgendwie eine gute Hilfestellung da zusammenbekommen. Maike, magst du anfangen? Hallo Mädchen! Sorry, du bist...
Oh, Mädchen ist da.
Wir nehmen,
so ein schönes Geschirr.
Wir nehmen ja immer mit Video auf, während wir uns mit dir unterhalten. Und sie dreht gerade die Kamera und Mädchen kommt ins Bild und legt sie jetzt gegen dich. Mega süß. Okay, hau aus.
Ich musste ja auch erstmal drüber nachdenken, weil ich war natürlich auch früher mit meinen Hunden auch mal beim Tierarzt und mit meinen Wellensittichen auch. Aber das ist natürlich eine ganz andere Position, wenn man selbst dann als Tierarzt arbeitet. Man macht sich da halt ziemlich wenig Gedanken, was man aber vielleicht mal machen sollte. Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist, dass man sich vielleicht nicht nur den Tierarzt selbst anschaut, sondern das gesamte Praxisumfeld. Das heißt, wenn ich reinkomme, die Praxisräume, wie sehen die aus? Vor allem, wie sauber sind die Praxisräume? Wie werde ich empfangen? Wie ist die Dame, der Herr an der Anmeldung? Wie sind die tiermedizinischen Fachangestellten? Und wie ist das restliche Praxispersonal? Weil oft wird das viel zu fokussiert auf den Tierarzt oder die Tierärztin geschaut. Dabei sind die anderen im Team mindestens genauso wichtig und die vergisst man leider ab und zu mal. Und ich fand es immer ganz lustig. Meine Mama hat früher immer zu mir gesagt, wenn du in ein neues Restaurant gehst und nicht weißt, wie gut und sauber die Küche da ist, geh erstmal auf Toilette und guck dir die an.
Oh.
Wenn das Klo nicht sauber ist, dann sieht die Küche wahrscheinlich auch nicht so appetitlich aus und überleg dir das zweimal, ob du da essen gehst. Und ist vielleicht ein harter Vergleich, aber bei Ärzten sollte das auch so sein. Wenn die Empfangsräume aussehen, als wären die seit 30 Jahren nicht mehr sauber gemacht worden, würde ich da mein Tier vielleicht auch nicht operieren lassen.
Ich stelle mir die Maike jetzt gerade im Restaurant vor und da kommt dann der Kellner, die Kellnerin. Darf ich Ihnen die Menükarte zeigen? Zeigen Sie mir erst Ihre Toilette. Wir sehen, wie sauber es da drin ist.
Aber das ist auch wirklich so. Toll. Ich habe ja auch in Restaurants gearbeitet und wir haben ja auch im Praktikum beispielsweise Kontrollen gemacht.
Mhm.
Die Toiletten und die ersten Räume sind immer ein sehr guter Indikator. Und ja, wenn in den Bereichen schlampig gearbeitet wird, dann wird halt in den anderen wahrscheinlich auch nicht so super toll gearbeitet.
Schöne Grüße an Mama Divine. Ich werde mir das auf jeden Fall beherzigen und werde jetzt ab sofort als allererstes die Toilette aufsuchen, bevor ich überhaupt irgendwas mache.
Guten Abend, Herr Samin. Darf ich Ihnen einen Tisch zeigen? Nein, nein, ich gehe direkt aufs Klo durch, dann sprechen wir weiter.
Nicht, bevor ich nicht die Klobrille gesehen habe.
Ja, echt mega Tipp. Ja. Also ich schließe mich dem komplett an, Maike, was du sagst. Gerade so TFAs sind in vielen Belangen einfach sehr viel wichtiger als wir irgendwie. Deshalb, ein guter Punkt.
Also ich, aus der Sicht eines Nicht-Tierarztes, also eines Laien, kann ich ja nur von meinem Gefühl sprechen. Und wenn ich in einer Praxis bin, ist es das Erste, was man mitbekommt. Das ist das Gefühl, die Atmosphäre, wie freundlich, herzlich werde ich empfangen, wie sauber ist das, was für ein Geruch ist da eigentlich. Und insgesamt, das ist ja der erste Eindruck, den man mitbekommt. Und teilweise ist es mir sogar viel wichtiger, wie die Atmosphäre da drin ist. So, und dann danach entscheide ich auch tatsächlich. Also dementsprechend, also ich kann da absolut zustimmen, dass es für mich genau das ist. Ich komme da rein und das ist der erste Eindruck. Was ist da für eine Atmosphäre? Wie werde ich empfangen? Wie sieht es dort drin aus? Wie riecht es? Wie sauer ist es dort? Das sind so die ersten Dinge. Das ist jetzt nicht, dass ich dann mit einer Lupe auf die Suche gehe, aber das ist der erste Eindruck. Den bekommt man innerhalb von 5 Sekunden und danach hat man ein Gefühl oder nicht.
Ja, ich meine, wir sind immer noch in der Tierarztpraxis. Komplett hygienisch sauber wird es nicht sein im Warteraum. Da sind einfach Tiere, die haaren, dann hat es vielleicht mal geregnet, dann sind dreckige Schuhabdrücke, vor allem am Ende der Sprechstunde. Das meine ich damit nicht, aber so eine Grundhygiene muss einfach herrschen. Und da hat man am meisten Zeit ja tatsächlich, wenn man im Wartezimmer sitzt, um sich darüber Gedanken zu machen, da kann man das gut sehen. Dann würde ich schauen, was liegt da für Infomaterial beispielsweise rum? Weil viele Tierärzte haben ja auch beispielsweise Fernseher, wo so Filmchen gezeigt werden oder Broschüren rumliegen. Und wenn das moderne Sachen sind nach wissenschaftlichen Standards, kann ich auch davon ausgehen, dass sich der Tierarzt auch informiert und weiterbildet über moderne Vorgehensweisen. Dann habe ich auch gleich schon ein besseres Gefühl, weil ich weiß, okay, der ist motiviert, der beschäftigt sich damit und der will neue Sachen lernen. Und das finde ich auch immer ein sehr gutes Zeichen bei einem Arzt.
Ja, finde ich total wichtig. Gerade diese Flyer, die da oft ausliegen, da sieht man ja eigentlich auch als Laie auf den ersten Blick, ob das halt irgendwie gute Sachen sind oder eher quatschig. Und wenn das von irgendwelchen großen tiermedizinischen Organisationen ist, die dann, weiß ich nicht, über Zecken oder so informieren, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Stimme ich dir total zu.
Und was ich gerade noch gut fand, als Massi meinte, auch, dass man ein bisschen auf die Stimmung achtet. Da finde ich auch besonders die Stimmung eben zwischen den Tierärzten, Tierärztinnen und den TFAs super wichtig, weil das ist auch was Patientenbesitzer natürlich oft nicht sehen. Aber wir sind wirklich, es gibt fast keine engere Teamarbeit, denke ich, als zwischen uns und den TFAs, weil da muss einfach ein hundertprozentiges Vertrauensverhältnis herrschen. Wenn man sich das mal anguckt, ich meine, die TFAs halten uns die Tiere fest, auch wenn die vielleicht mal gerade nicht so gut drauf sind. Das heißt, wir müssen sicher sein, dass die nicht loslassen, weil das Tier hängt uns in der Hand. Und wenn da irgendwie so eine komische Stimmung ist, dann ist das erstens für uns nicht gut und zweitens für die Tiere nicht gut, weil die bekommen das ja auch mit, dass da irgendwie was los ist, dass da irgendwie Stress ist, dann sind die Tiere gestresst, das merkt Frauchen und Herrchen, dann sind die wieder gestresst, dann schaukelt sich das gegenseitig hoch. Also diese Grundstimmung ist nicht nur wichtig für den Besitzer, sondern auch für das Tier natürlich.
Karim, was hast du für einen Punkt?
Ich würde mich da direkt anschließen und zwar ist das jetzt ein katzenspezifischer Punkt vor allem. Nicht jede Praxis ist gleich gut für Katzen geeignet. Jeder, der mit einer Katze schon mal zur Tierärztin musste, weiß das. Wenn ich da im Wartezimmer sitze und irgendwie die Katze im Korb auf den Boden stelle und da steht irgendwie ein Dobermann rechts und irgendwie eine Dogge links und rechts bellt noch ein Chihuahua und so, dann ist das für die Katze natürlich massiver Stress. Jetzt ist es so. Mir ist klar, dass nicht bei jeder Haustierärztin die Räumlichkeiten sind, um dass es irgendwie separate Eingänge gibt, dass es separate Wartezimmer gibt. Aber es sollte immer, wenn ich mit meiner Katze zur Tierärztin gehe, irgendwie die Möglichkeit geben, dass ich die Katze irgendwie separieren kann. Und sei es, dass ich sie einfach ein bisschen erhöht stelle, dass sie halt nicht so direkt auf Augenlevel mit dem Chihuahua ist. Und der Goldstandard sozusagen sind die sogenannten Cat-Friendly Clinics. Das könnt ihr mal googeln, da gibt es so eine ganz tolle Deutschlandkarte über die Cat-Friendly Clinics und das sind Kliniken, die zertifiziert katzenfreundlich sind. Das heißt, die haben so einen ganzen Katalog an Dingen erfüllt, die sie als katzenfreundlich auszeichnen und dann kann man davon ausgehen, dass da absolute Profis für Katzen am Werk sind, was nicht ganz unwichtig ist, finde ich.
Super, genau, das sehe ich sehr, sehr häufig. Ich habe selber zwei Kater, sehe sehr häufig, dass beispielsweise, wenn ich mit meinen Hunden auch beim Tierarzt bin, dass dann andere Patienten mit Nagern oder halt eben Katzen oder sonst was, also Kleintieren irgendwo dann da sitzen mit dem Korb auf dem Boden oder auf dem Schoß und da kommen die Hunde ganz nah, die Hunde sind aufgeregt. Natürlich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo auf dem Dorf lebe oder sowas, dann kann ich jetzt nicht irgendwie 20.000 Kilometer irgendwo fahren, um cat-friendly Praxis zu finden, sondern dann muss ich dafür sorgen, dass es vielleicht ein bisschen besser gemanagt wird. Gegebenenfalls meine Katze dann im Auto lassen, vorne mich anmelden und sagen, hey, sobald ich dran bin, nehme ich den Korb und gehe dann direkt durch, gegebenenfalls. Sowas ähnliches.
Super Punkt, ja. Jetzt bin ich auf deinen Punkt gespannt, Massi.
Darf ich noch was zu den katzenfreundlichen Kliniken kurz sagen?
Ah, sorry, ja, natürlich.
Also ich finde es auch super, dass es diese Zertifikation dafür oder Zertifizierung dafür gibt. Aber was du ja auch gesagt hast, manchen Praxen oder Kliniken, die können das einfach aufgrund der Räumlichkeiten beispielsweise nicht umsetzen, alle diese Punkte und können dadurch diesen Status nicht bekommen. Wir hatten auch mal geguckt, bei uns ist es beispielsweise nicht möglich, die Tiere räumlich zu trennen. Hochstellen natürlich, aber keine komplette räumliche Trennung. Aber dann finde ich es halt wichtig, dass man sieht, dass die Tierärzte und TFAs trotzdem bemüht sind, das irgendwie zu machen. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten eben. Und das könnte auch beispielsweise sein, anzubieten, dass, wenn man sieht, die Katze ist schon gestresst, gilt natürlich auch für alle anderen Tiere, Hamster, Kaninchen, Meerschwein und Co., dass sie dann beispielsweise in einen anderen Raum gestellt werden in der Zwischenzeit, wo gewartet wird. Oder dass die Tiere, momentan Corona-bedingt, oft muss man ja auch draußen warten, wenn es kälter ist, dass die Tiere schon mal reingestellt werden dürfen. Dass man einfach schaut, wie gut wird das überhaupt gemanagt? Und das erstreckt sich ja jetzt auch nicht nur auf die Wartezeit, sondern auch auf der Behandlung. Dass man einfach sieht, Katzen werden nicht pauschalisiert als irgendwelche gefährlichen Tiger und nicht sofort im Nacken gegriffen, sondern es wird erstmal geguckt, wie ist die Katze drauf, kann man die normal handeln, muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein und da gehört natürlich auch Erfahrung zu.
Ja, total.
Aber ich weiß nicht, Karim, das kennst du wahrscheinlich auch noch aus der Praxis, ich finde das immer interessant, wenn da Leute mit ihrer Katze reinkommen, du siehst, die sind schon nervös, dann wird dir so dieser Korb auf den Tisch gestellt, die Besitzer weichen schon mal so 2 Meter zurück und sagen, oh, viel Spaß. der oder die lässt sich eh nicht anfassen, die hasst Tierärzte, ziehen sich dicke Handschuhe an. Dann denkst du dir auch schon juhu. Ja. Und schauen wir doch mal, und ganz oft hört man dann am Ende, ach komisch, also irgendwie war der heute so lieb, das kennen wir noch gar nicht von dem beim Tierarzt. Denkst du, okay gut, der hat wahrscheinlich dann auch nicht so gute Erfahrungen gemacht die letzten Male.
Ja, ganz genau. Gerade so Sachen wie, wenn die Katze völlig ausrastet auf dem Tisch und vom Tisch runter will, dass man sie dann einfach mal runterspringen lässt. Ne? Das lernt man auch in diesen Cat-Friendly Clinics, dass halt die Katzen den Stress dann mit dem Ort verbinden und nicht mit der Person. Und wenn die dann halt vom Tisch springen, sind die am Boden meistens viel entspannter. Dann behandelt man einfach auf dem Boden weiter.
Ja. Ist bei uns ja auch nichts anderes. Wenn ich jetzt gestresst wäre und eine fremde Person würde auf einmal mich an sich drücken und festhalten, dann würde ich da auch ganz gerne weg wollen.
Es kommt ja darauf an, wie die fremde Person aussieht, oder?
Ryan Gosling kommt vorbei, einfach random, steht neben dir und umarmt dich ganz fest.
Ich drücke dich, Mike.
Nee, den finde ich nicht so scharf.
Was?
Okay, was ist mit Chris Hemsworth?
Oh, besser, aber nee.
Was ist los mit dir, Maike? Dann sag doch mal, worauf, was ist so dein Typ?
Ja, so Christian Bale, so Batman ist nicht schlecht.
Oh, was, Christian Bale?
Christian Bale und ja. Batman.
Okay, der ist verrückt, aber abgesehen davon.
Die steht auch verrückt, Leute.
Darum mag ich euch so gerne.
Sehr geil. Oh, snap.
Nice. Ey, aber mit Batman und Christian Bale zu verglichen, wird zu werden, also...
Könnte es, schlimmer sein, ne?
Es könnte viel schlimmer sein.
Okay. Focus. Massi, dein Tipp, hau raus.
Also, als Verhaltenstherapeut ist mir das immer sehr, sehr wichtig, auch meinen Klienten immer ein gutes Gefühl zu geben. Ich weiß um die Verantwortung, die ich trage. Die kommen nicht einfach mit irgendeinem kaputten Schuh, wo ich die Sohle einfach repariere, sondern die kommen dann mit ihrem Kind, mit ihrem Hundekind. Und ich bin mir dieser Verantwortung einfach absolut bewusst. Und die steht über allem, über mein Ego. Das ist immer sehr wichtig. Das, was ich als ersten Punkt benenne, ist diese Arbeit. Ich weiß, dass die Menschen aus Verzweiflung zu mir kommen und nicht aus Lust und Laune. Und ich muss mir dieser Verantwortung einfach bewusst sein, dass ich diese Verzweiflung nicht ausnutze, um mich selbst zu verherrlichen. Ich bin, ich kann, och, machen Sie mal, kommen Sie, gib mal her. Ich darf die Probleme der Menschen nicht runterspielen, um mein eigenes Ego zu pushen. Das heißt also, für mich ist es sehr, sehr wichtig, weil ich auch dadurch, dass wir in einer komplementären Beziehung zu meinen Klienten stehen, also Verhaltenstherapeutinnen zu den Klienten, das ist eine komplementäre Beziehung. Und ich darf nicht in dieser Form meine Macht ausspielen und ausüben in der Form, dass ich die halt eben herunterbuttere und von oben herab. Ich muss den Fall ernst nehmen, ich muss mein Ego zurückstellen. Und damit meine ich, weil das ist, also mein erster Punkt ist, stell dein Ego zurück. Dein Ego steht nicht über dem Tier, über das Wohl des Tieres. Und das ist für mich mein erster Punkt. Aber das ist ein Überbegriff für viele Kleinigkeiten, wie beispielsweise, dass ich halt eben auch von oben herab das Problem meiner Klienten niederrede. Sag, das ist doch nicht so schlimm, du kannst doch nichts hier, ne, mach mal jetzt mal. Oder gegebenenfalls sogar, dass ich deren Sorgen und Leid nicht aus meiner Warte sehe und sage, wenn du wüsstest, ist doch nicht so schlimm. Sondern, dass ich das aus deren Position sehe und für sie ist das nun mal schlimm. Also, dass ich mit Respekt an das Problem herantrete, mein Ego zurückstelle, ihr Problem als ernst annehme und auch hier wieder, wenn ich keine Ahnung habe, nicht weiter weiß, nicht aufgrund meines Egos darum zu doktoren, sondern klipp und klar und glasklar zu sagen, pass auf, es tut mir leid, hier ist meine Grenze erreicht, gegebenenfalls habe ich sogar einen anderen Experten, eine andere Expertin, die ich dann weiterempfehle und sage, gehen Sie bitte dahin damit, ich schaffe das nicht. Oder dass ich sage, ich kenne da niemanden, ich will weder Ihre Zeit oder unsere Lebenszeit noch Ihr Geld weiter verschwenden. Hier ist meine Grenze angekommen. Deswegen ist mir das Allerwichtigste, direkt beim ersten Kennenlernen genau diese Sachen zu sagen, dass ich sage, ich liebe diese Arbeit, ich nehme diese Arbeit ernst. Das ist meine absolute Leidenschaft und wie der Begriff schon sagt, es schafft Leid in mir. Und dafür brenne ich. Und wenn ich es aber nicht schaffen sollte oder in irgendeiner Form ein Misstrauen habe irgendwo, dass ich sage, ich weiß es nicht so richtig, dann würde ich das direkt ansprechen. Ich habe ein klares Verhältnis zu meinen Klienten, ein sehr vertrautes und sehr persönliches Verhältnis. Und dementsprechend ist mein Ego an letzter Stelle. Ich hänge mein Ego quasi an der Garderobe ab und dann trete ich erst in das Haus ein und rede dann mit meinen Klienten und immer für das Wohl des Tieres, der Familie. Das ist mein allererster Punkt.
Finde ich einen total coolen Punkt. Hast auch so gerade einen Mic Drop gemacht. Das sah so ein bisschen so aus. ich finde das einen total wichtigen Punkt und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass gerade dieser eine Punkt, den du angesprochen hast, hier habe ich meine Grenze erreicht und ich sage das den Leuten ehrlich und überweise dann sozusagen. Das ist nicht so einfach, wie es klingt, weil man muss dafür seine eigenen Kernbereiche und Grenzen sehr gut kennen. Man muss, wie du sagst, halt das Ego an der Tür lassen und das Wohl des Tieres immer im Blick haben und halt auch nicht denken, das kriege ich schon irgendwie hin. Und das ist gar nicht so einfach. Und wenn man sowas gut hinbekommt, dann ist das, finde ich, ein wenn jemand sowas macht, ich würde immer wieder dahin gehen. Und das ist auch, oder? Das ist so ein bisschen der Appell. So, wenn man das hinbekommt, dann ist das so eine Souveränität, die man dann ausstrahlt, dass die Leute auf jeden Fall für andere Sachen dann wieder zu einem kommen. Also man verliert dadurch nichts. Das, ja, finde ich total cool.
Das hat ja auch sehr viel mit der eigenen Souveränität zu tun. Also mir fiel das am Anfang als noch jüngere Tierärztin, als ich angefangen habe, auch noch schwerer zu sagen, boah, ich komme nicht weiter, gehen Sie bitte zum Kollegen, weil ich das immer das Gefühl hatte, ich hätte jetzt irgendwie versagt oder ich wüsste einfach zu wenig. Und mittlerweile fällt mir das viel leichter, weil ich jetzt natürlich auch einschätzen kann, wo sind meine Grenzen, in welchen Gebieten kenne ich mich gut aus, in welchen vielleicht nicht so gut. Und natürlich auch mittlerweile ein gutes Netzwerk habe und viele Kollegen kennengelernt habe und weiß, wo ich auch Patienten guten Gewissens hinschicken kann. Und die Spezialisten, viele Tierärzte, ich weiß nicht, wie es bei euch mit den Verhaltenstherapeuten ist, haben auch irgendwie Angst davor, dass dann ihre Tiere oder die Tierbesitzer abgeworben werden. Und das ist aber auch völliger Quatsch, weil du schickst ja im Normalfall eine Spezialklinik, zum Beispiel eine Klinik, die nur Orthopädie macht. Und sobald der Hund wieder geimpft werden muss zum Beispiel, landet er eh wieder bei dir. Deswegen, ich finde es auch immer eine gute Sache, wenn man nicht weiterkommt, zu überweisen. Das spart den Tierbesitzern viel Geld und viel Leid und dem Tier sowieso viel Leid. Ich glaube, wir sind, was das angeht, leider auch noch in eher älteren Ansichten gefangen, was viele Sachen angeht. Zum Beispiel gehen viele davon aus, dass jeder Tierarzt neben Hunde und Katzen auch Kaninchen und Meerschweinchen behandeln kann und muss. Das hat sich irgendwann mal so festgesetzt und vielen Tierärzten ist dann auch unangenehm, wenn die jetzt beispielsweise noch nicht viele Kaninchen behandelt haben und machen es dann einfach mit, weil es irgendwie, ich weiß gar nicht von wem, wahrscheinlich von niemandem, aber irgendwie geht man davon aus, dass die Tierbesitzer und die Gesellschaft das erwartet, dass man als Kleintierarzt Kaninchen machen muss. Und dann macht man das halt mal irgendwie so mit, hat aber auch nicht so wirklich Ahnung davon. Und ja, was dann meistens passiert, ist halt nichts Schönes.
Ja.
Schön, dass wir uns einer Meinung sind.
Ja, wirklich. Es ist voll unangenehm harmonisch heute.
Oh Gott, es liegt Liebe in der Luft.
Frühling. Okay, Maike, heraus, dein nächster Punkt.
Mein nächster Punkt ist eigentlich genau dieser Punkt, nur noch ein bisschen weiter ausgeführt. Und zwar erkenne ich meiner Meinung nach einen guten Tierarzt, eine gute Tierärztin daran, dass er oder sie ehrlich und transparent mit mir umgehen. Und das hat halt viele Punkte. Einmal das, was wir gerade angesprochen haben, dass man sagt, wenn man nicht weiterkommt und dann auch guten Gewissens überweisen kann und der Tierarzt, die Tierärztin am besten auch noch einen guten Ansprechpartner hat, wo er mich hinschicken kann und ich nicht da selber noch irgendwie recherchieren muss oder googeln oder wie auch immer. Ich habe auch noch ein ganz gutes Beispiel, wie man das auch mit der Humanmedizin mal vergleichen kann. Vor ein paar Jahren bin ich im Urlaub, ausnahmsweise mal nicht bei der Arbeit, von einem Affen in Vietnam angegriffen worden, der mich schwer verletzt hat an der rechten Hand.
Krass. Kannst du ganz kurz erzählen, wie das passiert ist?
Ich bin da rumgelaufen mit meinem damaligen Freund. Es waren sehr viele Jungaffenkinder unterwegs. Also da laufen, wer schon mal da war, generell in Südostasien laufen ja teilweise so hunderte von Affen rum. Und ja, das Alpha-Männchen fand mich anscheinend irgendwie nicht ganz so sympathisch. Mhm. Ist mir hinterhergerannt, hat meinen Arm festgehalten und mir die rechte Hand durchgebissen.
Nein.
Krass. Abgefahren.
Hast du aktiv etwas gemacht oder was?
Nein, ich bin einfach nur, also wir sind gelaufen, dann stand ich mal kurz und ja, dann ist das passiert.
Boah. Abgefahren.
Und ich bin ja froh, dass nicht mehr passiert ist, aber das ist natürlich trotzdem eine gefährliche Situation gewesen. Leider sogar eine lebensgefährliche.
Oh Gott.
Und aber das haben die alles super gemacht, da in Vietnam die Ärzte auch. Aber dann musste ich ja natürlich trotzdem im Anschluss, als ich wieder in Deutschland war, zu einem Spezialisten für Tropenkrankheiten. Um eben nochmal zu schauen, habe ich vielleicht doch irgendwas abbekommen, Bluttests zu machen auf Krankheiten, muss noch irgendwas behandelt werden. Und diese Tropenspezialisten, die gibt es ja auch nicht an jeder Ecke. Das heißt, man fährt da erstmal anderthalb Stunden hin zum nächsten Guten. Und dann kam ich da rein, war ein älterer Herr, hat er gefragt, okay, was ist denn passiert, warum sind Sie da? Habe ich gesagt, naja, ein krabbenessender Langschwanzmakake hat mich angefallen, mir die Hand durchgebissen in Vietnam vor 3 Wochen. Meinte er, cool, habe ich noch nie gehört von diesem Affen, ich schau mal. Dann war er 10 Minuten weg, kommt wieder und hat einen riesen Stapel an Literatur dabei, irgendwie 10, 15 fette Bücher, legt mir die Hälfte hin, nimmt sich die Hälfte und sagt, okay, wir suchen jetzt mal durch, was die Biester alles so übertragen können.
Boah, geil.
Krass.
Und ja, genau. Und mein erster Impuls war aber damals noch, oh Mann ey, jetzt fährst du anderthalb Stunden zu einem Spezialisten, der nicht mehr weiß, was das für ein Affe ist. Genau. Und jetzt musst du selber noch nachsuchen. Und im Nachhinein denke ich, was ein guter Arzt das einfach ist, der sich wirklich damit beschäftigt.
Mega.
Und nicht einfach sagt, ja, Affe, dann gucken wir mal hier irgendwie wegen Tollwut.
Super.
Und genauso erwarte ich das auch von Tierärzten und Tierärztinnen.
Toll.
Wenn ich was nicht weiß, gucke ich in einem Buch nach. Wenn ich die Dosierung nicht weiß, gucke ich irgendwo nach. Und am Anfang, ich weiß nicht, wie es dir ging, Karin, da war mir das auch super peinlich, wenn ich irgendwas nachschauen musste. Und dann habe ich immer zu den Besitzern gesagt, oh, ich bin gleich wieder da, ich muss mal kurz weg. Dann bin ich rausgelaufen, habe schnell ein Buch nachgeguckt, bin wieder reingelaufen.
Ja.
Und dann dachte ich irgendwann, was für ein Blödsinn. Kein Mensch kann erwarten, dass wir jede Krankheit und jede Therapie zu jeder Tierart kennen können. Ja. Wie soll das gehen eigentlich? Das heißt, jetzt packe ich genau wie der Arzt damals einfach die Bücher vor den Leuten aus und sage, okay, Moment, ich muss mal reinschauen. Gucken Sie mal, die Milbe sieht aus wie die Milbe auf ihrem Hamster. Das behandeln wir jetzt so. Super. Und so. Super.
Ich fände das auch ein bisschen komisch. Stell dir mal vor, ich komme dahin zu dir jetzt, ich stelle dir eine Frage und du so, einen Augenblick. Dann gehst du raus und dann kommst du mit der Frage, mit der Antwort wieder zurück. Ich, wo war sie? Hat sie es gerade gegoogelt oder was? Aber wenn du ein Buch auspackst, ich weiß, auf welcher Seite du schaust gerade. Du weißt selber, wonach du zu suchen hast. Das macht einen mega Eindruck. Ich will sehen, was du da machst. Und du hast es ja gerade angesprochen, transparent. Damit ist man transparent. Fantastisch. Ja. Meine Frau ist Richterin. Ja, es gibt tausende Gesetze. Ja, mhm. Und dann wird ihr eine Frage, meine Schwester hat ihr eine Frage gestellt und sie so, ja, das müsste Paragraph 255 sein. Warte mal ganz kurz, ich schau mal nach. Die macht das auf. Ah, guck mal hier, da steht da, 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 da. Und du denkst dir so, wow. Ja, natürlich, die kann diese fetten Gesetzesbücher nicht alle auswendig. Also ich meine, wer macht das schon?
Ja, man muss vor allem wirklich wissen, wo es steht. Da ist man schon mal einen guten Schritt weiter.
Hammer.
Ich finde, das ist häufig aber auch eine Zeitfrage. Weil, also ich kenne das aus der Uniklinik, da hat man irgendwie viele Fälle am Tag und die sind irgendwie alle Drittüberweisungen, hochkomplex und so. Und da hatte ich das ganz häufig am Anfang nicht, dass ich dann so mich da so transparent reinfuchsen konnte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und dann gab es eine Woche, das weiß ich noch ganz genau, da sind fast alle Ärzte, auch die Oberärzte, auf irgendeinen Kongress gefahren und ich war Teil der irgendwie 3 Tierärzte Notbesatzung und es gab eigentlich keine regulären Fälle in dieser Woche. Und wir dachten, okay, wir schieben hier eine ruhige Kugel, aber Notfälle kamen natürlich trotzdem und da kam ein Hund in die Kardiologie, ein Labrador, das werde ich nie vergessen, der ist immer umgekippt, wenn er sich freut. Und das ist so ein Fall, wo
den
man...
Den Fall kenne ich, der wurde immer berichtet.
Ja, das war ich. cool. Und das war halt total geil, weil wir hatten den ganzen Tag für diesen einen Fall. Und es war richtig, richtig geil, weil wir, Oberärztin war dann noch, die konnte man anrufen und die meinte auch so, boah, ich habe keine Ahnung, aber guck doch mal da und da. Und dann haben wir halt nachgeguckt und haben erst auf Herz gedacht, bla bla bla. Long story short, im Endeffekt hatte dieser Hund einen mega seltenen Gendefekt und den man ganz einfach dadurch testen kann, dass der halt, wenn er sich freut und aufregt, kippt er einfach um und ist aber noch bei Bewusstsein. Und dann sind wir halt mit dem, mit zwei Studenten bin ich damals dann mit dem Bällchen spielen gewesen auf dem Campus und dann ist halt irgendwann umgekippt und dann haben wir gesehen, ah okay, da kann man einen Bluttest machen und der hatte das tatsächlich. Und das war so der Moment, wo ich dachte so, ah okay, das ist ganz cool, weil die Leute auch mega zufrieden waren, weil wir haben denen gesagt, ey, wir haben keine Ahnung, was das ist, aber wir gucken jetzt einfach mal nach und dann waren die am Ende zufrieden und irgendwie war voll das gute Outcome. Also ja, das war der Moment, wo es bei mir so geswitcht hat.
Du hattest gerade gesagt, ihr hattet einen Tag Zeit dafür. Genau. Und das ist natürlich was, was im normalen Praxisalter quasi nie passiert. Ja. Du hast normal so im Schnitt, würde man sagen, 15 bis 20 Minuten pro Patient. Darum finde ich es auch nicht schlimm, wenn ich keine Ahnung habe, was nachgucken muss, dann sage ich den Tierbesitzern auch gerne mal, hey, ich weiß es gerade nicht und ich weiß gerade nicht, wie wir weiter vorgehen. Ich rufe sie heute Abend nach der Sprechstunde an oder ich rede mit Kollegen und melde mich morgen nochmal bei ihnen. Das finde ich immer besser, als irgendwie was auszuprobieren. Und ja, man will sich oft aus Ego-Gründen nicht die Blöße geben, dass man was nicht weiß. Aber bringt dem Tier doch nichts, da jetzt irgendwas reinzukippen in der Hoffnung, dass es vielleicht was hilft. Und dann verschlimmere ich es im schlechtesten Fall auch noch dadurch.
Super.
Und was natürlich auch zu diesem Thema Transparenz und Ehrlichkeit gehört, ist, dass man keine falschen Versprechungen abgibt gegenüber den Tierbesitzern. Also bei so Standardsätzen wie, man hat ein schwerkrankes Tier vor sich, wenn ich da als Tierarzt oder Tierärztin sage, ja, das wird auf jeden Fall wieder gesund. Oder natürlich können Sie Ihr Tier bei uns operieren lassen. Bei uns hat es noch nie eine Narkosezwischenfall gegeben und da wird es auch bei Ihrem Tier keinen geben. Oder Operationen gehen immer gut, das ist eine Standard-OP, da passiert nichts. Dann lauft. Das sind so Sachen, da würde ich keinem anderen, keinem Humanmediziner, keinem Tierarzt, keiner Tierärztin trauen, weil so Sachen, weil dann stimmt irgendwas nicht. Weil es kann immer irgendwas passieren, wir sind keine Götter, wir können nicht dafür garantieren, dass das Tier wieder gesund wird. Wir können nur sagen, dass wir unser Bestes geben und ja, unser Fachwissen und nachvollziehen und nachforschen, aber keiner kann solche Versprechungen abgeben.
Es gibt keine Absolute in der Medizin.
Ja, leider nicht.
Ja. Mein Punkt schließt da direkt an und zwar finde ich, für mich als wichtigster Punkt, also wenn ich Laie bin, kann ich einfach nicht beurteilen, ob jemand medizinisch was auf dem Kasten hat. Das ist schon, also ich bin jetzt irgendwie Hunde, Katzen, Neurologie, das ist so mein Ding. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, ob ein Kardiologe gut ist oder nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kann mir das so grob überlegen, aber richtig beurteilen kann ich das nicht. Und als Laie ist das völlig unmöglich. Deshalb ist meiner Meinung nach der beste Trick, um als normaler Hundebesitzer, Hundebesitzerin oder Katzenbesitzerin irgendwie da rauszufinden, ob jemand was drauf hat, Fragen stellen. Einfach mal zu fragen, warum ist das denn so? Nicht so pissig, warum ist das denn so? Sondern halt wirklich interessiert. Ihr wisst, was ich meine, oder?
Ja. Die beantwortet man auch gerne, die anderen eher nicht so.
Ja. Massi hat die Stimme umgehauen.
Das ist so ausdrücklich.
So ist Karim beim Kinderarzt.
Ich hab genau. Schön die Hände in die Hüften stemmen und sagen, ja, was denn da?
Du warst jetzt gerade eine richtige Karen. Karen, rufen Sie nicht ja. das Management an. Warum nicht?
Nein, aber das ist wirklich ein super wichtiger Punkt, dass man gerade bei Therapien, ja, ihr Hund braucht XY, dass man dann mal fragt, warum ist das denn so? Können Sie mir erklären, warum das jetzt die beste Möglichkeit ist? Ja, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, aber ne, wird sich ja die Tierärztin entschieden haben, dass das die beste Möglichkeit ist. Warum ist das denn so? Dass man einfach mal die Optionen aufzeigt und dass man da transparent drüber spricht. Wenn dann jemand sagt, nee, kann ich nicht erklären, weil keine Zeit, kein Bock, was auch immer, geht einfach wieder. Also das meine ich ganz im Ernst und das klingt vielleicht jetzt hart, gerade wenn man irgendwie nur 15 Minuten für einen Termin hat, aber nur so kann man als Laie beurteilen, ob jemand irgendwie sich dabei was denkt oder einfach irgendwas macht. Weil wenn die Leute das begründen können, das soll jetzt kein medizinischer Vortrag sein, aber dass man einfach das Rational dahinter versteht, dann kann ich halt sagen, okay, alles klar, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wunderbar, dem kann ich vertrauen.
Ich finde es auch für mich sehr schön, wenn ich sowas gefragt werde, man rutscht natürlich irgendwann mal in seine Schemata irgendwie rein und dann macht man halt irgendwie die Ohrenbehandlung zum Beispiel nach Schema F oder so. Und wenn die Besitzer dann wieder fahren, da kommt man manchmal selbst irgendwie ins Grübeln. Ja. Kann man das vielleicht anders oder besser machen oder in dem Fall? Und könnte man das vielleicht noch? Ich denke, dadurch wird man auch viel mehr gefordert, auch von den Besitzern und einfach ein besserer Tierarzt oder Tierärztin.
Ich finde das super, wenn ich mit Kindern arbeite oder Kinder in der Familie sind, weil die fragen immer, warum macht er das? Ja. Warum ist es so? Ne? Und wenn die Eltern dann einschreiten und sagen, ja, lass mal, dann sage ich, nein, das ist super wichtig. Das sind Fragen, die Erwachsenen sich teilweise dann nicht trauen, weil sie sich denken, das ist doch eine blöde Frage, aber das ist wichtig. Und dann habe ich die Möglichkeit, dem Kind das super zu erklären und du siehst dann plötzlich, wie die Eltern Riesenaugen machen und so richtig zuhören. So denken, so gut, dass das Kind diese Frage gestellt hat. Ja. Ich liebe das. Also Fragen klären.
Du bist dran, Massi.
Eigentlich gleicht sich das, wir könnten jetzt hier über die Verhaltenspsychologie oder ihr könntet jetzt über, unabhängig vom Fachbereich, könnten wir eigentlich über beide Themen gleiche Sachen sagen. Also dementsprechend ist es eigentlich total interessant, auch euch beiden zuzuhören, weil ich unterschreibe die beiden Punkte, die ihr angesprochen habt, definitiv auch. Oder die vier Punkte jetzt insgesamt. Aber wie ich habe, für mich ganz wichtig ist, und das sehe ich sowohl in der Medizin als auch in der Verhaltenstherapie, dass voreilige Schlüsse gezogen werden. Also ich persönlich gehe immer auf Detektivarbeit. Ich bin so ein bisschen wie Detektiv Conan. Ich gehe dann dem Problem richtig schön auf den Zahn. Ich fühle dann richtig, ich gucke und setze die Puzzleteile zusammen. Ich sage meinen Klienten immer, ich habe hier gerade 2 Stunden mit Ihnen Zeit. Sie haben das Problem vielleicht seit 3, 4, 5 Jahren. Sie haben diesen Hund seit dieser Zeit. Sie wissen um ihr Leben, um ihren Alltag, um den Hund, um die ganzen Erfahrungen, die sie gesammelt haben, um die Stärken und Schwächen ihres Hundes und von ihnen selbst. Ich habe 2 Stunden dafür Zeit, um all das zu erfahren, das Richtige zu erfahren und das wie ein Puzzlestück zusammenzusetzen, um ein Gesamtbild zu bekommen. Ich arbeite gerne, oder was heißt gerne, das ist die einzige Möglichkeit meines Erachtens, immer an der Ursache zu arbeiten und zu gucken, okay, wo fängt das an? Ich hatte heute Morgen ein Interview mit einer Dame und ihrem Mann. Sie kam mit einem Hund und war eigentlich ganz interessant. Sie haben ein Magazin und hatten aber ihren eigenen Hund mit dabei und dieser Hund hat ständig an der Leine gezogen wie ein Wahnsinniger. Dann habe ich gesagt, ja, was würden Sie denn hier an der Leinenführung machen? Ich habe gesagt, gar nichts. Ich hatte jetzt 1,5 Stunden Zeit mit denen gehabt und habe mir genau das Verhalten des Hundes anschauen können und habe gesagt, es liegt nicht an der Leinenführung, dass dieser Hund zieht. Es liegt an dem Stressstandzustand des Hundes. Dieser Hund hat in allen Bereichen draußen mit den Herausforderungen so viel Stress, dass der Stress den nach vorne treibt. Das heißt also, ich muss jetzt nicht an der Leinenführung arbeiten, damit der Hund aufhört zu ziehen, sondern vielmehr an seinem Stresszustand. Also wie mindere ich den Stress meines Hundes, um letztlich dann an den Erfolg mit der Leine zu kommen? Darum geht es. Das heißt also für mich als Verhaltenstherapeut ist es sehr, sehr wichtig, euch auch euch Zuhörerinnen das mitzugeben. Voreilige Schlüsse. Egal mit welchem Problem ihr zu einem Experten geht, wenn derjenige zu schnell, das kriegen wir hin, das ist dieses und jenes da, also zwei Trainingsstunden oder einmal hier ein bisschen Medikamente, da kriegt man das schon hin oder sonst irgendetwas. Also das ist eine absolute Katastrophe und dementsprechend ist mir sehr, sehr wichtig, auch an euch Zuhörerinnen jetzt zu appellieren. Achtet bitte darauf, wo ist die Ursache des Problems? Geht meine Ansprechperson, der Experte, die Expertin, gehen die auf die Ursache des Problems ein und nehmen Sie sich Zeit für viele Fragen. Auch ich als Verhaltenstherapeut, 2 Stunden oder 2,5 Stunden Training sind nicht Training, sind eine Fragerunde. Das erste Kennenlernen ist Fragen. Ich stelle so viele Fragen. Wer seid ihr? Wie lebt ihr? Es sind so viele Dinge. Ich beobachte so viel und erst am Ende, ich sage dir noch immer am Anfang, wenn wir hier wieder zurückstehen, also wenn wir wieder kurz zurückkommen nach 2, 2,5 Stunden und ich Ihnen sagen kann, ich habe eine Ahnung, ich weiß, in welche Richtung es geht, ich sehe die Problematik, dann ist das das Beste, was ich Ihnen sagen kann heute. Und dementsprechend nehme ich mir auch immer diese 2 bis 3 Stunden Zeit, um wirklich da tief zu graben, viele Fragen zu stellen, alle wichtigen Informationen zusammenzustellen zu einem Gesamtbild und mir das dann in Ruhe anzuschauen und dann erst mit einem detaillierten Plan an das Problem ranzugehen oder an die Lösung, besser gesagt.
Ja, das finde ich super, was du sagst, Massi. Das ist bei uns ja genau das Gleiche in der Tiermedizin. Auch dieses Vorgespräch mit den Besitzern, bei uns nennt man das dann Anamnese, ist so entscheidend für den Verlauf des Falles. Und dieses Vertrauensverhältnis, das muss ja auch in beide Richtungen gehen. Natürlich brauchen wir das Vertrauen der Tierbesitzer und auch deren Tiere. Aber wir müssen den Besitzer natürlich auch vertrauen können. Und dafür müssen die ehrlich zu uns sein. Gibt ja diesen Spruch, es gibt 2 Personen, die du nicht anlügen darfst. Dein Anwalt und dein Arzt. Und ja, das gilt auch für Tierärzte. Weil es ist für uns ein massiver Unterschied, ob ihr mit eurer Katze reinkommt und sagt, die kotzt seit 2 Stunden oder hey, die kotzt seit 2 Wochen. Wir müssen ganz andere Dinge untersuchen, ganz andere Dinge testen. Und wenn wir natürlich in eine falsche Richtung geleitet werden, dann werden wir auch nicht auf das gewünschte Ergebnis kommen oder zumindest nicht so schnell und es dauert viel länger und es wird viel teurer.
Das ist ja so ein bisschen, ich lerne hier gerade, dass diese ganzen Punkte, die wir ansprechen, wie du gesagt hast, Marcel, einfach universell anwendbar sind auf irgendwie, wenn es um Tiere geht, egal jetzt ob Verhaltenstherapie oder Medizin oder was auch immer. Und ich würde da so weit gehen, zu sagen, als Appell jetzt an die ZuhörerInnen da draußen, wenn ihr mit eurem Tier irgendwo hingeht und der Tierarzt, die Tierärztin erstmal, weiß ich nicht, sehr viel Zeit in euren Augen darauf verwendet, so Dinge, die gar nichts mit der Krankheit zu tun haben, abzufragen, dann ist das eine gute Sache. Ne, wenn dann, also wir haben normalerweise so ein Computerprogramm und da trägt man halt bei der Erstvorstellung allen möglichen Kram ein und wirklich seitenweise Stuff wird da abgefragt. Das ist aber super wichtig, weil man dann später vielleicht merkt, okay, vielleicht entwickelt sich der Fall irgendwie in die Richtung, vielleicht kann da eine Ursache liegen und dann brauchen wir noch irgendwie die Information, ob denn der Hund schon mal im Ausland war. Mag jetzt erstmal gar nichts mit dem Problem zu tun haben, wird aber später nochmal relevant. So, und diese ganzen Fragen, dass man da so ein bisschen Geduld hat und das eher positiv findet, das finde ich ist ein guter Appell.
Aber das ist doch so oft, dass wir irgendwie an Sachen rumdoktoren, nicht drauf kommen, finden nichts, keine Ahnung, was los. Dann ist es doch so eine kleine Information, die dann irgendwie die Lösung
voll
ist am Ende. Deswegen wirklich, liebe Zuhörer, liebe Tierbesitzer, sagt einfach die Wahrheit und erzählt uns ruhig viel, aber ihr müsst euch nicht schämen, für gar nichts.
Ja.
Also ich muss es wissen, wenn der Hund irgendwie zufällig ganz gerne Unterwäsche oder Kondome frisst, weil dann weiß ich, dass er vielleicht einen Fremdkörper hat.
Oder am Hashbrownie genascht hat oder so.
Oder es hatten wir auch schon alles. Und natürlich, ich verstehe es auch, dass es in dem Moment ein bisschen peinlich ist, aber glaubt uns, wir haben schon alles gehört und alles gesehen. Es ist nicht peinlich. Wir freuen uns, dass wir eine Lösung haben und eurem Tier dann schnell helfen können.
Ja, wirklich, ja.
So, ihr Lieben, jeder von uns hatte 2 Punkte. Ich glaube, wir könnten auch 10 Punkte aufzählen und wir wären immer noch nicht fertig. Und ich glaube auch, wir könnten jetzt wirklich berufsunabhängig diese Punkte aufzählen. Und ich glaube, es zählt überall, egal in welcher Hinsicht. Es geht immer genau um diese Sachen. Ich finde das schön, dass wir einer Meinung sind. Ich finde das toll. Also ich habe jetzt schon, ich meine, euch beide mag ich sowieso sehr gerne, aber jetzt habe ich sogar so ein vertrautes Gefühl, dass ich am liebsten jetzt irgendwie mit meinem Tier noch zu euch fahren würde. Einfach so. Einfach so. So, habt ihr Bock auf ein Spiel, Leute?
Yes.
Das Spiel heißt das unnötig komplizierte Hundespiel. Jeder Mitspieler hat zwei Würfel. Es wird reihum gewürfelt. In einer Liste steht hinter jeder Zahl ein Begriff und in Klammern die Aktion, in der sie aufgeführt werden muss. Die anderen beiden Mitspieler müssen dann erraten, wie bei Activity beispielsweise. Ihr kennt doch Activity, oder?
Klar.
Mega geil.
Oh,
vor
ja.
allen Dingen an Weihnachten mit der Familie ist immer so lustig. Vor allen Dingen, meine Mutter was macht, regt sich mein Vater über sie auf.
Nach dem sechsten Eierlikör.
Ja, bring so. More Eggnog. Ja,
genau. Wer den Begriff zuerst errät, bekommt einen Punkt. Es werden zwei Runden gespielt, also insgesamt sechs Begriffe.
Wer fängt an, Massi?
Die Dame.
Achso, können wir nur noch ganz kurz mal, weil ich das von Activity schon kenne, da steht ja, dass man das mit einem Begriff umschreiben soll, ne? Mit einem Wort beschreiben soll. Mhm. Zählen da Kompositwörter, also so zusammengesetzte, Hunderasse, oder ist Hunderasse
ja,
ein Wort?
Ja, doch, zählt. Das ist doch ein Wort.
Okay, cool, alles klar, gut. Dann go. Michael? Ja. Würfel.
Ja, super. Ich sehe hier schon, dass ich ein paar von den Sachen nicht mal kenne. Das finde ich gut. Okay, dann würfel ich mal eine Runde. Gut, okay, los geht's. Man kann es essen und es ist nicht feucht.
Trockenfutter.
Ja.
Wup, wup.
Für Karim. Das war doch einfach.
Es war zu einfach. Ich habe es kryptisch nachgedacht. Ich dachte so, warte mal, es muss doch noch irgendwie was Schwereres sein.
Ich habe auch kurz überlegt, ob es noch komplizierter wird. Okay, ich
Orkems Rasiermesser, immer das Einfachste nehmen.
Genau. Gut, ich habe gewürfelt. Ja, okay, alles klar. Seid ihr bereit? Eine Modehunderasse mit einer speziellen Frisur.
Pudel.
Ja, Mann.
Wow.
Punkt für Massi.
Sehr gut.
Sehr geil.
Ich war schon wieder beim Chihuahua. Oder Chihuahua.
Chihuahua. Ey, Leute, das war so geil. Das war so
cool. Und ich hatte Baseballkappe auf, da sieht man die Frisur natürlich nicht so gut.
Wenn ich weiß, wovon wir reden, muss man auf unseren Instagram-Kanal gucken. Da
boah, haben
wir
das ist so geil gewesen. So, genau das habe ich mir vorgestellt. Genau so.
Hab gleich für unseren so eine Kette
diese
gekauft.
Gang.
Mal gucken, ob man es fotografieren lässt.
Teil dieser Gang sein. So, ich als Spielmacher darf ich sogar hier mitmachen. Oh, das ist schwer. Ich darf es nur mit einem Wort beschreiben. Mir fällt es immer schwer, wenn ich begrenzt werde in meiner Wortwahl.
Ach wirklich? Merkt man sonst gar nicht, Massi.
Okay. Schlitten.
Husky.
Husky.
Maike war schneller.
Ja, Maike war schneller. Nicht schlecht, nicht schlecht, okay. Also 1-1-1 steht es, oder?
1-1-1, ja. Gut, dann bin ich, glaube ich, wieder dran mit Würfeln. Gut, ich beschreibe auch wieder was. Es geht um eine Rasse, sehr, sehr schlank, sehr, sehr
Windhund,
schnell.
Windhund.
Ich glaube, Massi war eine Millisekunde schneller.
Ja, ich befürchte es auch. Also 2-1-1 für Massi. Sehr
yes,
gut.
Sir. Mhm. Karim?
Okay, okay. Ich würfel. Oh. Okay, ich muss es mit einem Geräusch darstellen.
Oh, geil.
Seid ihr?
Ist das das Geräusch?
Erkältung.
Nein, das ist nicht das
Corona.
Geräusch. Ich musste nur husten. Ich wollte kurz ausholen. Dann habe ich verschluckt dabei. Okay, das Geräusch kommt jetzt, ja? Hier.
Hysterisches Frauchen.
Richtig, nein, das ist falsch.
Kommando?
Nein.
Rückruf.
Ja, sehr gut.
Echt?
Ja, Mann.
Ich muss aufhören, so kryptisch nachzudenken. Das sind die einfachsten Dinge. Das ist so das Naheliegendste.
Du weißt doch, dass ich einfach denke.
So als Neurologe, ja, klar.
Gerade als Neurologe.
Wieder ein Punkt für Massi. 3-1-1.
Oh, krass. Okay, okay.
Massi hat eh schon gewonnen, oder?
Ja, aber wir kommen in den letzten Spielen
noch
aus.
Jetzt geht's nur noch um den letzten Platz, Karim.
Oh, ich muss es darstellen.
Oh ja.
Okay, schön beobachten, okay, Leute?
Du hast keine Hand frei.
Doch, pass auf. Schön beobachten, okay?
Apportieren.
Ja, Karim war schneller.
Massi hat sein Mikro zwischen die Zähne genommen und ist durchs Bild gehüpft. Sehr gut. Okay, alles klar. Damit,
warte, Sekunde, ich krieg gerade von meinem Lieblingsnachbarn Essen gebracht. Sekunde.
Ich will den auch haben, kann er nicht bei mir vorbeischauen?
Warum bringt er uns kein Essen?
Wirklich so.
Nur weil wir irgendwie in einer anderen Stadt wohnen.
Dankeschön.
Das ist der Lieblingsnachbar. Heißt auch Foodora bei uns.
Oh, die besten Nachbarn der Welt.
Zeig mal,
also,
was
ich bin echt dankbar, weil es gibt philippinische Suppe mit Reis.
Ach so.
Oh Mann, ich will auch was davon. Ich hab voll Hunger.
Zeig mal bitte nochmal. Das sind zwei Schüsseln. Was ist denn in der anderen Schüssel?
Das ist
Schüssel?
Eine Suppe. Wenn ich dir die zeige bitte. Und die Kamera halte, habe ich keine Suppe mehr.
Ja, Rien, du Fuchs. Du Missgönner.
Schwerkraft habe ich noch nicht so genau verstanden.
Zeig mal bitte.
Okay, also ich würd sagen, Marci hat das Spiel gewonnen.
Definitiv.
Maike hat Suppe gewonnen und ich habe nichts gewonnen.
Und jetzt hören wir mit dem Podcast auf, aber Maike macht gleich weiter mit ASMR und zwar, wie sie Suppe schlürft vor.
Moment, warte. Oh Gott, die ist aber ganz schön heiß.
Fetisch.
Warte.
Oh Gott, ne, das ist zu heiß.
Zu Maike läuft gerade rot an.
Maike hat
sie heiß
verbrannt.
Oder scharf?
Beides.
Beides.
Gut, bevor wir jetzt noch mehr Leute verlieren.
Sehr geil. Oder gewinnen, je nachdem.
Lass uns die Folge beenden. Gut, also check mal unsere Lil Bau, Ciao Ciao, wow.
Lil Bau, wow.
Lil Chi, wow, wow. Bilder bei haustierprofis-petcast bei Instagram. Schreibt uns da, wenn ihr mehr von schlürfender Maike hören möchtet.
Bitte.
Und ansonsten, bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao.
Ciao, macht's gut.